Wir möchten heute fortfahren, das Buch Prediger zu betrachten. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt gerne mit mir auf zum Buch Prediger, Kapitel 9. Prediger, Kapitel 9. Wir lesen gemeinsam die Verse 11 bis 18. Hört das Wort des Herrn. Ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Hellen der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht, wie die Fische, die gefangen werden im Verderben bringenden Netz und wie die Vögel, die in der Schlinge gefangen werden, wie diese werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen, und sie kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt, und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König, und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Worte der Weisen in Ruhe gehört sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Weisheit ist besser als Waffen, aber ein Sünder vernichtet viel Gutes. Amen. In meiner letzten Predigt zum Buch Prediger haben wir uns in Kapitel 9 die Verse 1 bis 10 betrachtet und das Thema dieser Predigt lautete, wie du leben sollst, bevor du stirbst. Wir haben uns betrachtet, wie du leben sollst, bevor du stirbst und Salomo legt in diesem Abschnitt den Schwerpunkt seines Gedankens auf den Tod und zeigt auf, dass der Tod alle Menschen ereilen wird. Egal wie fromm oder wie gottlos du gelebt hast, egal wie gottesfürchtig oder wie sündig du gelebt hast, du musst sterben. Dies haben wir in den Versen 1 bis 3 betrachtet. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass es für den Menschen, solange er auf dieser Erde lebt, noch Hoffnung gibt. Das heißt, solange man lebt, besteht die Möglichkeit, durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung der Sünden und Hoffnung des ewigen Lebens zu empfangen. Dies haben wir in den Versen 4 bis 6 betrachtet. Und schließlich lehrte Salomo uns dann in den Versen 7 bis 10, das Leben auf dieser Erde zu genießen, solange wir leben. Hier zeigte Salomo uns also, wie wir leben sollen, bevor wir sterben. Doch nun, in den Versen, die wir heute betrachten, geht Salomo auf die unerwarteten Dinge des Lebens ein. Die unerwarteten Dinge des Lebens. Dort, wo Salomo uns in dem vorherigen Abschnitt aufgefordert hat, das Leben zu genießen und mit unserer Kraft all die Dinge zu tun, die in unserer Kraft stehen zu tun, zeigt er nun auf, dass es unerwartete Dinge im Leben gibt, die dich daran hindern werden, das Leben zu genießen. Also wir sehen bei Salomo immer wieder dieses Auf und Ab der Gefühle. Er kommt irgendwann mal zu dem Ergebnis, das gesamte Leben ist total sinnlos, deswegen gibt es nichts Besseres für den Menschen im Leben, das Leben zu genießen. Und wenn er zu dieser Erkenntnis kommt, dass es nichts Besseres für den Menschen gibt, das Leben zu genießen, kommt der nächste Schlag und er versteht, Moment mal, ich kann das Leben gar nicht genießen, weil es so viele Dinge gibt, die unerwartet kommen und die mir die Freude des Lebens rauben. Wir sehen bei Salomo dieses Auf und Ab der Gefühle. Das Leben hat seine eigenen Spielregeln, die wir Menschen nicht beeinflussen können. Spielregeln, die oft unerwartet für uns sind und uns oft als ungerecht erscheinen. Dort, wo wir Gutes tun, erscheint es uns als gerecht und logisch, dafür Lob zu empfangen. Doch meistens empfangen wir Verachtung und vielleicht sogar Ablehnung. Dort, wo wir hart arbeiten, erscheint es uns als gerecht und logisch, dass wir dadurch Wohlstand und Sicherheit erarbeiten können. Doch unerwarteterweise geht es den Faulen in diesem Leben oft besser als den Fleißigen. Dort, wo Menschen studieren, wo sie Weisheit und Erkenntnis erwerben, erscheint es uns als logisch, dass solche Menschen Ansehen und Anerkennung bekommen und gehört werden. Doch unerwarteterweise gehen die klügsten und weisesten Menschen in der Masse der Menschen oft unter und man hört lieber den toren und dummen Menschen zu als den weisen und klugen. Wir sehen, das Leben spielt oft nicht nach den Spielregeln, die für uns Menschen als logisch erscheinen. Das Leben hat seine eigenen Spielregeln. Weshalb sehr häufig auch in unserem Leben Dinge kommen, die unerwartet sind. Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und genau auf diese unerwarteten Dinge des Lebens geht Salomo in diesen Versen ein. Salomo will uns hier lehren, dass wir das Leben und die Ereignisse in unserem Leben nicht berechnen und nicht beeinflussen können. Er will uns aufzeigen, dass wir lernen müssen, das Leben zu nehmen, wie es kommt. Und dass wir damit rechnen sollen, dass es in unserem Leben oft anders kommt, wie wir es geplant haben und wie wir es erwartet haben und wie wir es berechnet haben. Er will uns lehren, dass unser Leben nicht durch unseren Fleiß oder durch unser Wissen gelingen wird, sondern dass unser Leben von Zeit und Umständen abhängig ist, so wie er es am Ende von Vers 11 gesagt hat. Und diese Tatsache kann sehr frustrierend sein, oder? Wir wollen Dinge berechnen. Wir wollen Dinge kontrollieren. Wir wollen, dass unser Leben so abläuft, wie wir es gerne hätten. Aber es gibt die unerwarteten Dinge in unserem Leben, die wir nicht berechnen, nicht beeinflussen können. Als Realist und aus eigener Erfahrung will Salomo uns aufzeigen, dass das Leben unberechenbar ist. Unberechenbar. Und jeder von uns, der hier sitzt, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, kann dies bestätigen. Die Alten unter uns, als wir jung waren, welche Pläne hatten wir da? Ich beziehe mich auch schon dort hinein. Vielleicht bin ich nicht allzu alt, aber ich habe trotzdem Pläne gehabt. Aber das Leben kommt anders, wie man es erwartet hat. Und deswegen will Salomo uns hier darauf vorbereiten, es kommen unerwartete Dinge im Leben. Und wie sollen wir damit umgehen? Und damit möchten wir uns heute beschäftigen. Wir möchten uns beschäftigen, wie wir mit den unerwarteten Dingen des Lebens umzugehen haben. Und ausgehend von diesem Text möchte ich auf drei unerwartete Bereiche des Lebens eingehen. Drei unerwartete Bereiche. Erstens, Unglück kommt oft unerwartet. Zweitens, Weisheit wird meistens verachtet. Und drittens, Weisheit wird schnell zerstört. Das sind drei unerwartete Bereiche, die auch in unserem Leben auftreten, auf die wir nun eingehen wollen und lernen wollen, wie wir damit umzugehen haben. Also lasst uns zum ersten Bereich kommen. Unglück kommt oft unerwartet. Salomo zeigt uns hier in Vers 11 auf, dass es im Leben meistens anders läuft, als wir es für logisch ansehen. Es heißt dort, und ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Salomo listet hier 5 Bereiche auf, die uns aufzeigen, dass die Dinge in unserem Leben oft nicht so kommen, wie wir es erwarten. Sie kommen unerwartet. Zunächst erklärt Salomo, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört. Also wir würden erwarten, dass diejenigen, die viel trainieren, die tagtäglich trainieren und laufen, die auf ihre Ernährung achten, die schneller sind wie eine Gazelle, dass diesen Schnellen der Lauf gehört, der Sieg gehört. Doch Salomo und auch unsere Erfahrung sagt uns, dass es keine Garantie ist, der Erste zu sein, nur weil du der Schnellste bist. Als Zweites erklärt Salomo, dass nicht den Helden der Krieg gehört. Eine zahlreiche Armee, ausgebildete Krieger, unerschrockene, blutrünstige Helden sind noch keine Garantie, dass man den Krieg gewinnt. Ein unerfahrener Hirtenjunge hat einen erfahrenen Riesen namens Goliath mit einem einzigen Stein zunichte gemacht. Die Israeliten haben eine befestigte Festung Jericho nicht durch Schwert und Waffen besiegt, sondern indem sie die Stadt umkreisen und in eine Posaune stießen. Nicht den Helden gehört der Krieg. Man würde davon ausgehen, dass diejenigen, die sportlich und kräftig sind, einen Wettkampf oder eine Schlacht gewinnen. Doch im Leben kommt es oft anders, als man denkt. Diese beiden Bereiche beschreiben, dass nicht immer die physische Stärke im Leben gewinnt. Nicht immer die physische Stärke gewinnt. Es kommt anders im Leben, als man denkt. Und die nächsten drei Bereiche, die Salomo dann auflistet, beschreiben nicht physische Stärke, sondern mentale Stärke. Salomo sagt, dass nicht den Weisen das Brot und nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst gehört. Auch hier würden wir in all diesen Bereichen das Gegenteil erwarten. Normalerweise gehen wir davon aus, jemand, der weise ist, kann gut mit seinem Geld umgehen und dafür sorgen, dass er immer Brot auf seinem Tisch hat. Wir würden davon ausgehen, dass der Verständige gut mit seinem Besitz umgehen kann und sich dadurch Reichtum erwirbt. Wir würden davon ausgehen, dass der Kenntnisreiche von den Menschen gehört wird und viel Gunst und Anerkennung bekommt. Das ist zumindest so, wie wir es uns vorstellen und wie es logisch erscheint. Doch Salomo erklärt, dass es nicht immer so ist, dass das Leben andere Spielregeln hat. Wie schnell kann es kommen, dass jemand, der unendlich weise ist, aufgrund bestimmter Lebensumstände obdachlos wird und kein Brot mehr auf dem Tisch hat? Wie schnell kann es kommen, dass kluge Menschen durch bestimmte Umstände ihren ganzen Besitz verlieren und ihre ganze Gunst verlieren? Sehen wir, Fleiß, Stärke, Wissen und Erkenntnis sind keine Garantie für Sieg, Wohlstand oder Gunst in irgendeiner Form. Dies sind nur einige Beispiele, die Salomo hier auflistet, um zu zeigen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass alle Dinge in unserem Leben logisch und erklärbar sind. Und dann erklärt er uns auch, wieso. Wieso ist es so? Wieso sind diese unerwarteten Dinge in unserem Leben da? Er endet in Vers 11, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Das Wort Schicksal, das hier verwendet wird, ist etwas irreführend. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, kann mit Ereignisse, Vorfälle oder Begebenheiten übersetzt werden. Ich denke, Schlachter bringt es etwas genauer auf den Punkt. Er übersetzt, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Salomo will hier also sagen, Dinge in unserem Leben sind nicht abhängig von uns oder unserem Handeln, sondern von der Zeit, in der wir leben und von den Umständen um uns herum. Die Zeit, in der wir leben, die Umstände um uns herum, sie beeinflussen unser Leben. Nicht dein Wissen, nicht deine Stärke, sondern die Zeit und die Umstände um dich herum. In Wirklichkeit bestimmst nicht du die Zeit, in der du lebst. Nicht du bestimmst die Umstände, in der du lebst, sondern die Zeit und die Umstände bestimmen dein Leben. Und das, liebe Geschwister, hört sich vielleicht philosophisch an, ist aber keine philosophische, sondern eine zutiefst theologische Wahrheit. Denn Gott ist es, der die Zeit und die Umstände in seiner Hand hält. Also wenn Salomo hier sagt, Zeit und Umstände beeinflussen dich, sagt er indirekt, Gott ist es, der alle Dinge in deinem Leben wirkt, nicht du. Wir wissen, dass Gott es ist, der der Zeiten und Zeitpunkte verändert und der Könige einsetzt und sie wieder absetzt, Daniel 2, Vers 21. Gott ist es, der Zeit und Umstände wirkt, wie es ihm selbst gefällt. Wir haben absolut keinen Einfluss. Hast du einen Einfluss gehabt, im 21. Jahrhundert geboren zu sein? Hast du dich dafür entschieden? Wenn ich mich entschieden hätte, dann hätte ich im 17. Jahrhundert leben wollen. Mit den Puritanern zusammen. Ich hatte keine Wahl, mich zu entscheiden. Hast du dich entschieden, in Deutschland geboren worden zu sein? Hast du dich dafür entschieden, diese Begabungen zu haben, die du jetzt einsetzen kannst, um dein Brot auf den Tisch zu bekommen? Gott ist es, der absolut alles wirkt in deinem Leben. Du hast 0,0 Einfluss auf dein Leben. Tut mir leid, dies zu sagen. Aber es ist so. Natürlich treffe ich Entscheidungen. Natürlich gehe ich Wege. Aber all die Entscheidungen und all die Wege sind abhängig von Zeit und Umstände, von einem souveränen Gott. Und wir haben auch keinen Einfluss auf den Tod. Und das ist, worauf Salomo in Vers 12 eingeht. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht. Wie die Fische, die gefangen werden im Verderben bringenden Netz, und wie die Vögel, die in der Schlinge gefangen werden, wie diese werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Die Illustrationen und die Bilder, die Salomo hier verwendet, sind sehr krass. Und sie zeigen uns, wie unerwartet und wie plötzlich der Tod und Unglücke in das Leben der Menschen kommen. Fische schwimmen unbehindert im Meer und genießen das Leben. Plötzlich sind sie im Netz. Woher kam das Netz? Sie sind im Netz, im Verderben bringenden Netz. Das heißt, im Unglück. Sie sterben, sie werden rausgeholt, getötet und gegessen. Vögel fliegen unbehindert in den Lüften, in ihrer Freiheit und genießen die Freiheit. Plötzlich sind sie in einer Schlinge. Woher kam denn die Schlinge? In der Verderben bringenden Schlinge. Und diese beiden Bilder benutzt Salomo nun und zeigt auf, genauso wie die Fische im Netz, genauso wie ein Vogel in der Schlinge, kommt das Unglück über den Menschen. Wir sitzen im Auto in der Blüte unseres Lebens voller Kraft und plötzlich kommt ein Unfall und wir sind im Verderben bringenden Netz. Kein Weg mehr zurück aus dem Feuersee. Wir sind wandern und genießen die Natur und plötzlich kommt eine Lawine und wir sind im Verderben bringenden Netz. Hast du damit gerechnet? Habe ich damit gerechnet, mich in mein Auto zu setzen? Ich wollte doch nur zum Gottesdienst fahren. Und dann kam der Unfall. Plötzlich. Ich habe keinen Einfluss auf das Unglück in meinem Leben. Ich habe keinen Einfluss auf den Tag meines Todes. Siehst du, wie alles in deiner Hand wie Sand zerrinnt? Du bist nicht in der Lage, dein Leben zu kontrollieren. Wir sind nicht in der Lage, in irgendeiner Weise Dinge zu kontrollieren. Unglück kommt unerwartet. Unglück kommt unerwartet. Das Leben birgt unerwartete Dinge. Damit müssen wir klarkommen. Wie sollen wir mit dieser Wahrheit umgehen? Lass mich dir drei Dinge nennen. Erstens, gehe nicht davon aus, dass dein Leben so verlaufen wird, wie du es dir selbst vorgestellt hast. Und dies sage ich ganz besonders zu den Jüngeren unter uns. Gehe nicht davon aus, und es ist gut, wenn wir das früh lernen, dass dein Leben genau so verlaufen wird, wie du es dir in deinen Träumen vorstellst. Tut mir wirklich leid, dir diese Illusion zu nehmen, aber es ist gut, früh damit konfrontiert zu werden. Der Mensch macht sich Pläne und er hat Vorstellungen, wie sein Leben verlaufen soll, vor allem, wenn er jung ist. Und es spricht auch nichts dagegen, Pläne zu machen. Es ist gut, Pläne zu machen. Aber rechne mit dem Unberechenbaren. Auch Petrus hatte Pläne für sein Leben. Er hatte Pläne für sein Leben. Und er hätte sein Leben gerne selbst in der Hand gehabt. Aber was sagt Jesus zu ihm, nachdem Jesus auferstanden ist und ihm begegnet? Was sagte Jesus zu ihm? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Johannes 21, Vers 18. Manchmal führt Gott dich und mich Wege, die wir nicht gehen wollen. Wenn es nach mir gehen würde, nein, danke. Aber manchmal führt Gott dich und mich Wege, die wir nicht gehen wollen. Aber diese Wege sind gut. Wieso? Weil es Gottes Wege sind. Und Gottes Wege sind immer gut. Deswegen rechne mit dem Unberechenbaren. Aber das ist das Zweite, was wir lernen. Vertraue. Vertraue, dass die Umwege in deinem Leben von Gott kommen und gut sind. Das sind oft Umwege, die vielleicht auch holprig sind. Auf einer Autobahn wäre es schneller gewesen. Aber dieser Umweg übers Feld und über Steine ist ein bisschen unangenehm. Aber es sind Umwege, die von Gott kommen und die gut sind. Paulus hatte Pläne auf seiner zweiten Missionsreise in Kleinasien und in den galatischen Landschaften zu missionieren. Wunderbare Pläne. Ich will das Evangelium nach Galatien bringen. Und was lesen wir? Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 7. Sie hatten gute Pläne, gute Absichten, aber sie mussten Umwege gehen. Wieso? Um schlussendlich nach Europa zu kommen, nach Philippi. damit auch wir heute das Evangelium haben. Gottes Wege sind oft Umwege für uns, in unseren Augen, aber gute Wege für ihn, damit wir seinem Reich dienen können. Und eine dritte Sache, die wir lernen können daraus: Sehe die Umwege in deinem Leben als Chancen, nicht als Hindernisse. Nicht immer negativ sehen. Meine Frau hat ein Motto, ich darf mal so frei sein, dieses Jahr: See the good. Sehe nicht Hindernisse in den Umwegen, sondern Chancen in den Umwegen. Als Paulus gefangen genommen wurde und nach Rom geschickt wurde, sahen es die meisten Christen als ein Hindernis, das Evangelium auszubreiten. Doch wie sah es Paulus? Er sah es als eine Chance, das Evangelium nach Rom zum Kaiser zu bringen. Sehe die Umwege in deinem Leben nicht immer nur negativ und schlecht und wieso musste das jetzt passieren und wieso schon wieder? Nein, es ist gut, Gott hat einen Plan und ich möchte diese Chance nutzen, ihn zu verherrlichen in Leid oder in Freude. Das ist, was wir lernen wollen. Von den unerwarteten und plötzlichen Unglücken in unserem Leben. Sie sind gar keine Unglücke. Sie sind souverän geführt von einem wunderbaren Gott. Das ist also der erste Bereich, den wir betrachtet haben, wo es um die unerwarteten Dinge des Lebens ging. Lass uns zum zweiten Bereich kommen. Weisheit wird meistens verachtet. Ist auch etwas Unerwartetes, oder? Weisheit wird meistens verachtet. Die Verse 13 bis 16 hier berichtet Salomo uns von einem Ereignis, das er beobachtet hat und woraus er große Lehren gezogen hat. Ein Ereignis, dessen Ausgang total unerwartet und unverständlich ist. Ein Ereignis, in dem ein armer, weiser Mann eine ganze Stadt vor einem großen, mächtigen König gerettet hat. Das ist schon sehr unerwartet. Aber was für Salomo noch unerwarteter war, war, dass dieser arme, weise Mann, der diese kleine Stadt vor dem großen König gerettet hat, keine Beachtung fand. Das war groß. Das war groß für Salomo. Deswegen beginnt er auch in Vers 13 mit den Worten: Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen und sie kam mir groß vor. Das sind seltene Worte von Salomo. Er sagt immer wieder, und ich habe Weisheit erkannt und so weiter und so fort. Aber hier sagt er: Und sie kam mir groß vor. Also was Salomo hier sagt, versetzte ihn ins Staunen. Und wenn etwas Salomo, den weisesten Mann, der je gelebt hat, ins Staunen versetzt wird, dann sollten wir auch gut zuhören und das sollte auch uns ins Staunen versetzen. Und um was geht es denn hier in dieser Geschichte? In Vers 14 bekommen wir eine Einführung in diese Geschichte. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin. Und gegen sie kam ein großer König und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Das ist sozusagen die Bühne der Geschichte, die Bühne, auf der dieses Schauspiel abgespielt wird. Und nun würden wir erwarten, dass dieser große König mit diesen großen Belagerungswerken und wahrscheinlich mit dieser großen Armee diese kleine, mickrige Stadt mit diesen wenigen Männern in dieser Stadt in einem Nu vernichten würde. Davon würden wir ausgehen. Doch es kam anders als erwartet. Lesen wir Vers 15. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Hier demonstriert Salomo, was wir in Vers 11 gelernt haben. Was haben wir gelernt? Nicht den Helden gehört der Krieg. Nicht diesem großen König, nicht diesem Belagerungswerk, nicht diese große Armee gehört der Sieg, sondern einem armen, weisen Mann. Uns wird nicht gesagt, wie dieser arme, weise Mann die Stadt rettete. Davon schweigt Salomo. Wir können davon ausgehen, anhand von Vers 16, dass dieser Mann durch seine Worte den König überzeugt hat. Das heißt da am Ende von Vers 16, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Vielleicht hat dieser arme Mann mit diesem König geredet durch seine Worte und hat ihn gewonnen. Das heißt in Sprüche 25, Vers 15, ein Richter wird überredet durch Langmut und eine milde Zunge zerbricht Knochen. Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat dieser arme, weise Mann ein Gespräch mit dem König gesucht und ihn durch seine Langmut und durch seine milde Zunge überredet, abzuziehen. Wir wissen es nicht. Aber er hat die Stadt gerettet. Dieser arme Mann hat diese Stadt gerettet. Jetzt bekommt er bestimmt den Friedensnobelpreis, oder? Es wird ganz bestimmt eine Straße nach seinem Namen benannt, sodass man sich immer an diesen Mann erinnert. Ganz bestimmt wird jetzt eine Statue aufgestellt, sodass sich Generationen danach diesen Mann sehen können und sein Gesicht einprägen können. Dieser Mann, bestimmt wird jetzt eine Biografie, ein Buch über diesen Mann geschrieben, dass man sich immer an diesen Mann erinnert, oder? Das wäre doch logisch, das wäre doch gerecht, das wäre doch gut, oder? Was heißt es am Ende von Vers 15? Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. Das ist die Erkenntnis, die Salomo so ins Staunen versetzte. Das ist die Erkenntnis, die Salomo als so groß empfunden hat. Wie bitte? Da hat ein Mann dafür gesorgt, dass Mütter nicht den Tod ihrer Kinder beweinen müssen. Hier hat ein Mann dafür gesorgt, dass Ehefrauen nicht der Mann entzogen wird. Hier hat ein Mann dafür gesorgt, dass eine ganze Stadt erhalten bleibt und niemand interessiert sich für diesen Mann. Ist das euer Ernst? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Erkenntnis, die ihn so ins Staunen versetzt hat. Und dann beurteilt Salomo diese Erkenntnis in Vers 16. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Tatsächlich, Weisheit ist besser als Kraft. Da kam ein großer König mit großen Belagerungswerken, mit einer großen Armee, mit Kraft. Aber Weisheit ist besser. Weisheit ist besser als all diese Kraft, die dort gekommen ist. Doch gleichzeitig lesen wir, dass die Weisheit eines armen Mannes verachtet wird. Offensichtlich hat diese Weisheit des armen Mannes dem König, dem großen König imponiert, dass er zurückgezogen ist, ja. Aber in seiner eigenen Stadt wird die Weisheit dieses armen Mannes verachtet. Das ist das, was Jesus selbst sagt, dass ein Prophet in dem eigenen Vaterland keine Ehre hat. Johannes 4, Vers 44. Deine Weisheit wird in deinem Haus, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld oft nicht so gewertschätzt wie außerhalb von dir. Das ist eine Erkenntnis, die sehr groß war. Nun, Geschwister, diese Geschichte weist uns auf einen anderen armen, weisen Mann hin, der durch seine Weisheit nicht nur eine kleine Stadt gerettet hat, sondern die ganze Welt. Ein armer, weiser Mann aus Nazareth. Sein Name ist Jesus Christus. Kam auf diese Welt. Er hatte nichts. Er hatte nichts. Er hatte nicht mal einen Stein, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Und er war die Weisheit in Person. Und er hat durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha nicht nur eine kleine Stadt gerettet, sondern die ganze Welt. Die ganze Welt. Und was machen die Menschen mit ihm, mit diesem armen, weisen Mann? Sie verachten ihn. Sie verachten seine Weisheit. Sie verachten sein Werk. Sie verachten ihn als Person, obwohl er der Herrlichste ist, der Schönste und der Größte im ganzen Universum. Wirst du verachtet für deine Weisheit? Fühlst du dich wie dieser arme, weise Mann manchmal? Du hast es geschafft, irgendwie einen Streit zu verhindern durch deine Weisheit, die Gott dir gegeben hat. Du hast es geschafft, in irgendeiner Form, in deiner Arbeit vielleicht sogar etwas voranzubringen durch deine Weisheit, aber du wirst verachtet. Dir wird keine Beachtung geschenkt. In deiner Familie versuchst du, Weisheit zu lehren, aber du bekommst keine Beachtung. Schau auf Christus. Schau auf Christus. Schau auf Christus. Ich möchte Brian Borkman zitieren an dieser Stelle, der uns trösten soll. Inmitten von Opfern, die wir bringen, und dem darauf folgenden Vergessenwerden, halte dir Folgendes vor Augen. Es gab einen armen, weisen Mann, der nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt rettete. Dieser Weise ist der Sohn Gottes, der zum Erlöser der Welt wurde. Welch eine Weisheit und Gnade! Und doch zugleich, welch eine Undankbarkeit. Wie oft wird er vergessen und ignoriert, an den Rand gedrängt und verspottet. Und dennoch blieb er standhaft zu unserem Besten. Auch wir dürfen zu seiner Ehre standhaft bleiben. Gedenke des Mannes, der Schmerzen, und sieh auf ihn, der abgelehnt und verachtet wurde. Wenn du abgelehnt und verachtet wirst für deine Weisheit, schau auf Christus. Er war standhaft für dich und mich. Sei standhaft für ihn. Sei standhaft für ihn. Ich möchte diesen Punkt schließen, indem ich euch 3 praktische Dinge auf den Weg gebe, wie wir damit umzugehen haben, wenn unsere Weisheit verachtet wird. Erstens, lerne Menschen anhand ihrer Weisheit und Frömmigkeit einzuschätzen, nicht anhand ihrer äußeren Erscheinung. Dieser Mann wird beschrieben wie arm. Arm und weise. Das heißt, seine äußere Erscheinung, sie war nicht schön, sie war nicht prächtig. Er hatte mit nichts zu prahlen oder zu rühmen. Aber innerlich war er so weise, dass er eine ganze Stadt retten konnte. Jesus Christus, der Mann der Schmerzen, er war so entstellt, dass man sein Angesicht von ihm verbarg. Aber er war der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Deswegen beurteile die Menschen nicht anhand ihrer äußeren Erscheinung, anhand ihres Könnens, anhand ihrer Größe und Pracht und ihrem Ruhm, sondern anhand ihrer Frömmigkeit. Mich interessiert es nicht, wie viele Menschen dich kennen. Mich interessiert es, wie fromm du zu Hause lebst, wo dich niemand sieht. Wir sollten aufhören, auf Menschen zu schauen, nach ihrem äußerlichen Auftreten und vielmehr auf ihr Inneres schauen. Zweitens, lerne dich auf Enttäuschungen vorzubereiten. Wenn du weise bist und wenn du Gutes tust und Erfolg hast, dann solltest du nicht damit rechnen, dass du dann applaudiert wirst. Wir sollten für das Wohl der Menschen arbeiten. Wir sollten zur Ehre Gottes arbeiten. Wir sollten für das Gute und für die Wahrheit arbeiten. Aber gleichzeitig sollten wir damit rechnen, für das Gute, das wir tun, Verachtung zu ernten und kein Lob. Wir sollten damit rechnen, dass niemand sich an uns erinnert. Und es sollte uns egal sein, solange Gott sich an uns erinnert. Wenn Gott sich an mich erinnert, dann ist es genug für mich. Dann kann die ganze Welt mich vergessen, solange er mich nicht vergisst. Deswegen arbeite für Gott und seiner Ehre. Und drittens, lehne Weisheit nicht ab, nur weil man dir kein Gehör schenkt. Wir können schnell entmutigt werden, ja, wenn wir zu Hause vielleicht versuchen, unsere Familie zu unterweisen, oder sonstige Dinge, wenn wir es geschafft haben, Streit abzuwenden oder Dinge in der Gemeinde voranzubringen durch unsere Weisheit, aber irgendwie bekommen wir dafür keine Anerkennung, dann neigen wir dazu, das Handtuch zu schmeißen und aufzugeben. Aber das sollten wir nicht tun. Lehne Weisheit nicht ab, weil man dir kein Gehör schenkt, sondern im Gegenteil. Nimm an Weisheit zu, nicht damit du Anerkennung bekommst, sondern zur Ehre Gottes. Wieso lese ich meine Bibel? Wieso bete ich? Wieso will ich zunehmen mit an Weisheit? Damit du gesehen wirst von den Menschen, dann wirst du enttäuscht werden. Ich lese die Bibel und ich bete und ich habe Gemeinschaft mit weisen Personen, um weise zu werden, damit ich leben kann, wie Gott es gefällt. Das ist also der zweite Bereich. Weisheit wird verachtet, sehr unerwartet, aber damit müssen wir rechnen und damit müssen wir gut umgehen können. Und ein dritter Bereich. Weisheit wird schnell zerstört. Auch das, damit rechnen wir nicht, oder? Weisheit wird schnell zerstört. Weisheit ist ein absolut kostbares Gut, lesen wir im Buch der Sprüche. Kostbarer als Perlen und Korallen, aber es wird schnell verachtet, wie wir gelernt haben. Gleichzeitig ist Weisheit auch ein sehr zerbrechliches Gut. Ein sehr zerbrechliches Gut, das durch eine kleine, unbedachte, dumme Handlung zerstört wird. Salomo bewertet die Weisheit nun in den Versen 17 bis 18 und beschreibt uns, wie zerbrechlich die Weisheit ist. Das heißt dort in Vers 17, Worte der Weisen in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Sicherlich hat das Geschrei und Gebrüll eines Herrschers, eines Königs Einfluss auf sein Volk, eine gewisse Wirkung auf das Volk. Doch diese Wirkung entsteht einfach nur deshalb, weil dieser Herrscher sein Volk durch Gebrüll eingeschüchtert hat und in Angst versetzt hat. Sie gehorchen ihrem König aufgrund von Einschüchterung und Angst. Er bekommt vielleicht, was er will, aber nicht, weil seine Leute ihn lieben, sondern weil seine Leute Angst vor ihm haben. Doch wie anders sind die Worte eines Mannes, der Weisheit und Wissen in einer gelassenen und ruhigen Weise vermittelt. Das Gebrüll eines Königs ist von kurzer Dauer, aber die Worte, die ruhigen Worte eines weisen Mannes haben oft ewigen Wert. Charles Bridges schreibt hierzu: Lautstarke Persönlichkeiten zeigen für einen Moment Wirkung, doch das wirklich Gute und Beständige sind die Worte, die in der Stille gehört werden. Und ich denke, damit haben wir alle unsere Erfahrungen schon gemacht, oder? Dass wir etwas durchboxen wollten, egal wo, in der Familie, auf der Arbeit oder unter Freunden, und wir haben versucht, unsere Stimme etwas zu erheben, etwas lautstärker zu werden, und vielleicht haben wir auch bekommen, was wir wollten. Aber wie anders ist es, wenn wir Weisheit empfangen haben aus Gottes Wort und Dinge kommunizieren in einer sanften und gelassenen Weise, Gottes Weisheit weiterzugeben, und Menschenleben werden für immer verändert. Das ist die Kraft, das ist die Auswirkung von Weisheit. Und dann geht er weiter und sagt in Vers 18: Weisheit ist besser als Waffen, aber ein Sünder vernichtet viel Gutes. Hier wird uns die Zerbrechlichkeit der Weisheit beschrieben. Weisheit ist besser als Waffen. Und wir haben es gesehen bei dem armen weisen Mann und dem großen König. Die Weisheit des armen Mannes war besser als die Waffen des Königs. Aber Salomo kommt nun zu dieser Erkenntnis, dass auch hier etwas Unerwartetes passiert. Du kannst weise sein und du kannst mit deiner Weisheit eine Stadt retten. Du kannst mit deiner Weisheit ein Land aufbauen. Du kannst mit deiner Weisheit die größten Dinge erreichen. Aber ein einziger Sünder und eine einzige sündige Handlung kann die ganze Weisheit zerstören. Das ist unerwartet. Das ist unfair, oder? Hier sehen wir nicht nur die Zerbrechlichkeit von Weisheit, sondern hier sehen wir die unfassbare Kraft und Zerstörung der Sünde. Du kannst dein ganzes Leben auf der Weisheit von Gottes Wort aufbauen. 60, 70 oder 80 Jahre. Und dann kann eine einzige dumme Fehlentscheidung, eine einzige Sünde, dieses ganze Leben von 80 Jahren total zerstören. Ist uns klar, wie gefährlich und wie zerstörerisch die Sünde eigentlich wirklich ist? Sünde ist nicht einfach nur Fehlverhalten. Sünde ist Rebellion gegen Gott und Zerstörung von allem, was gut ist. Das heißt, und wir sehen es im Sündenfall, oder? Gott schuf ein ganzes Universum. Und er schuf es gut. Und wir lesen, dass er es in Weisheit schuf. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Jeremia 10, Vers 12. Gott hat die Welt geschaffen in Einsicht und Weisheit. Naja, wenn Gott etwas aus Weisheit wirkt, dann kann ja nichts diese Weisheit zerstören, oder? Doch, ein Sünder. Ein Adam, der in die Frucht beißt, hat alles zerstört. Glauben wir wirklich, dass unser Leben sicher ist in unserer Hand? Wir sind alles Sünder. Und ich kann mein Leben, ich kann das Leben meiner Familie und ich kann das Leben dieser Gemeinde durch eine einzige Sünde zerstören. Sollten wir uns nicht hüten vor der Sünde und alles in unserem Leben daran setzen, in der Heiligung zu wachsen und die Sünde zu töten, damit die Weisheit zunimmt und die Weisheit nicht zerstört wird in unserem Leben? Lass mich diesen Punkt schließen, indem ich euch erneut einige praktische Punkte gebe. Das erste: ruhige Worte sind effektiver wie eine laute Stimme. Geschwister, wie oft haben wir schon versucht, unseren Ehepartner oder unsere Kinder von Dingen zu überzeugen? mit harten und lauten Worten. Und wie oft mussten wir feststellen, dass es einfach nur zerstörerisch war? Wie oft? Wie geht es dir, wenn jemand dir etwas sagen will und er erhebt seine Stimme und brüllt dich an? Er wird keine Frucht erzielen. Deswegen lerne, dich lieber zu einem weisen Mann, zu einer weisen Frau zu setzen, die dir Worte der Weisheit in Ruhe erklärt, als die Worte, als brüllende Worte eines Führers zu hören. Und sei du selbst so jemand, der anderen Worte der Weisheit in Ruhe vermittelt. Zweitens, benutze deine Weisheit als eine Waffe. Hier heißt es, dass Weisheit stärker ist als Waffen. Benutze deine Weisheit als eine Waffe. Wir befinden uns alle in einem geistlichen Kampf. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Und Weisheit ist eine starke Waffe im Kampf in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn wir diese Waffe der Weisheit benutzen, unsere Kinder zu erziehen, wenn wir diese Waffe der Weisheit benutzen, unsere Ehe zu leben, wenn wir diese Waffe der Weisheit benutzen, das Evangelium zu verbreiten, wenn wir die Waffe der Weisheit benutzen, die Sünde in unserem Leben zu töten und zurückzudrängen, dann werden wir siegreich sein. Die Weisheit ist eine Waffe und deswegen lasst uns zunehmen an der Weisheit, indem wir Gottes Wort erforschen, indem wir Gott anflehen, dass er uns weise macht und indem wir mit Menschen Zeit verbringen, die weise sind. Du musst dich nicht wundern, wenn du nur die ganze Zeit mit Leuten abhängst, die dummes Zeug schwätzen, dass du genauso dummes Zeug schwätzt. Hab Umgang mit weisen Personen, du wirst weise. Und eine dritte und letzte Sache, sei vorsichtig, deine Weisheit nicht durch eine Sünde zu zerstören. Sei vorsichtig, deine Weisheit und das Leben, das du dir mit dieser Weisheit aufbaust, zu zerstören mit einer einzigen Sünde. Und Geschwister, ich denke, wir konnten durch Gottes Wort heute sehen, dass es wahrlich unerwartete Dinge in unserem Leben gibt. Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir konnten lernen, dass das Unglück plötzlich kommt, dass Unglück plötzlich über uns kommt, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und wir konnten auch lernen, wie wir damit umzugehen haben, die Umwege Gottes nicht als Hindernisse, sondern als Chancen zu sehen, ihn zu verherrlichen. Wir konnten aber auch lernen, dass es unerwartet ist, dass Weisheit abgelehnt wird. Und dabei konnten wir lernen, dass wir Weisheit erarbeiten wollen und Weisheit weitergeben wollen, nicht um Lohn und Anerkennung zu bekommen, sondern zur Ehre Gottes. Und wir konnten lernen, dass Weisheit schnell zerstört wird durch Sünde. Und daraus konnten wir lernen, uns zu hüten, zu sündigen, beziehungsweise daran zu arbeiten und zu kämpfen, in der Heiligung zu wachsen. Lass uns diese Dinge beherzigen. Lass uns diese Dinge beherzigen. Gott wird uns helfen, mit den unerwarteten Dingen in unserem Leben erwartungsvoll umzugehen. Amen.